Herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion hier auf dem Linux-Tag. Ich hoffe, ich muss hier ein bisschen Platz schaffen. Ich hoffe, Sie müssen nicht zu viel auf diesen Wackelbildschirm gucken. Da müssen wir mal gucken, ob wir das noch mal ein bisschen stabilisieren können. Zum Glück brauchen wir das heute nicht so intensiv für diese Diskussion, weil wir wollen uns ein bisschen unterhalten. Ich freue mich, dass ich ein sehr breit besetztes Podium hier zusammenstellen konnte. Wir haben uns überlegt, vom Linux-Tag e.V. wollen auch gerne aktuelle Entwicklungen aufgreifen und dabei in den letzten Wochen und Monaten eine Reihe von Firmenübernahmen, Zusammenschlüssen und Ähnlichem gesehen haben, haben wir gesagt, das ist mal eine interessante Frage. Viele aus der Linux-Community bewegt die Frage, was hat das eigentlich für Auswirkungen? Und deshalb bin ich so besonders froh, hier so gute Stellvertreter für eine ganz unterschiedliche Bereiche Ihnen auch vorstellen zu können. Ich nenne gerade mal unsere Panelisten von Ihnen aus besehen, von links nach rechts, Markus Hennig, CTO bei Astaro. Als nächstes Henne Vogelsang, Mitglied. Ach, sorry, ja, jetzt muss ich auch richtig vorbeugen. Nein, erst Frank Kadicek vom Vorstand des KDE e.V. Dann Henne Vogelsang vom OpenSUSE-Projekt und auch Mitarbeiter von Attachmate. Ist das jetzt schon richtig? Wird er vielleicht was sagen?
Immer noch SUSE.
Immer noch SUSE, ah, verstehe. Okay. Jacqueline Rahimipur, Mitbegründerin der Document Foundation und Mitarbeiterin bei LibreOffice, frühere Mitarbeiterin im OpenOffice.org-Projekt. Und ganz rechts Oliver Zendel, Mitarbeiter beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und wie ich gerade sehe, ein letzter Gast ist noch da, Bernhard Reiter von der Free Software Foundation Europe. Hallo Bernhard, schön, dass ihr es alle noch geschafft habt hier aufs Podium. Jetzt habe ich euch ja jeweils schon mal vorgestellt. Vielleicht können wir trotzdem eine ganz, ganz fixe Runde machen. Das ist ja mal die Herausforderung bei solchen Podiumsdiskussionen, auch ein bisschen eine hohe Taktung hinzubekommen. Vielleicht kann jeder aber noch mal binnen 30 Sekunden sagen, was er in seiner jeweiligen Organisation oder Unternehmen eigentlich tut. Und Bernhard, fängst du dazu an? Ihr habt ein Mikrofon, ja.
Ja, hallo, mein Name ist Bernhard Reiter. Ich bin stellvertretender Deutschlandkoordinator der FSFE. Das mache ich freiwillig.
Markus Hennig, CTO bei Astaro, bin einer der Gründer von Astaro. Astaro ist jetzt 11 Jahre alt. Wir sind letzte Woche akquiriert worden von Sophos, beziehungsweise der Start des Prozesses wurde announced. Ich bin bei Astaro zuständig für Research und neue Technologien.
Frank Karliczek ist mein Name. Ich bin im Vorstand des KDE e.V. Das ist die Trägerorganisation des KDE-Projektes. Wir verwalten da die Spenden und Copyrights und sonstige Legal-Themen. In KDE betreibe ich Webseiten wie opendesktop.org zum Beispiel, mache das OwnCloud-Projekt, mache das OpenPC-Projekt und bin ansonsten in diversen Themen involviert.
Ja, also ich auch, Henne Vogelsang. Ich bin Mitglied im OpenSUSE-Projekt, Force-Hacker und werde tagsüber bezahlt von SUSE, um Projektmanagement für ein Team zu betreiben.
Ja, Jacqueline Rahimipur. Ich bin aus dem ehemaligen OpenOffice.org-Projekt, war da für 5 Jahre Projektleiterin des deutschsprachigen Projektes, bin jetzt kürzlich zu dem LibreOffice-Projekt gewechselt, bin auch im Vorstand des OpenOffice.org Deutschland e.V., der in Deutschland die Aktivitäten unseres Projektes gesteuert hat und auch in Zukunft tun wird. Wir haben uns kürzlich umbenannt. Es wird jetzt in Zukunft der Verein Freies Office Deutschland e.V. sein, der diese Aktivitäten steuert.
Ja, guten Tag, mein Name ist Oliver Zendel. Ich bin beim BSI und beschäftige mich auch schon seit längerer Zeit mit freier Software und würde dann auch sagen, dass wir dann mit dem Thema dann anfangen können.
Okay, vielen Dank. Ich würde gerne mal mit dir anfangen, Henne. Ich meine, ihr bei SUSE habt ja tatsächlich mehrere Unternehmensübernahmen oder mehrere Merger bereits hinter euch. Was hat denn das eigentlich so retrospektiv betrachtet für euch als Entwickler für Auswirkungen gehabt? Kann man sagen, was ist so die wichtigste Lektion, die ihr da gelernt habt?
Dass eigentlich nichts passiert. Also ich meine, wir sind Open-Source-Entwickler und wir arbeiten an unserer Open-Source-Karriere und irgendjemand zahlt die Brötchen.
Okay, gut. Dann würde ich die Frage sozusagen sinngemäß gleich weitergeben an Frank. Frank, der KDE-Desktop ist ja ganz abhängig, also in symbiotisch abhängig, kann man, denke ich, sagen, mit der Oberflächenbibliothek Qt. Qt ist entwickelt worden von Trolltech, kann man, glaube ich, auch sagen, und auch einigen weiteren Unternehmen in diesem Ökosystem drumherum, und auch das KDE-Projekt selbst hat ja eine ganze Menge beigetragen zu diesem Thema, also zu dieser Bibliothek. Nun wurde vor einiger Zeit Trolltech gekauft von Nokia. Und Nokia hat vor kurzem jetzt eine Partnerschaft mit Microsoft angekündigt. Hat so eine Partnerschaft, einige sagen, vielleicht ist das auch schon fast ein Merger oder ein Aufkauf, man weiß das nicht so genau, was da hinter den Kulissen passiert. Was haben diese Entwicklungen für euch als KDE-Projekt für Auswirkungen? Gibt es da welche?
Also erstmal von Anfang an nochmal, wie du schon gesagt hast, haben wir eigentlich seit Bestehen des Projektes vor 15 Jahren eine sehr symbiotische und partnerschaftliche gute Zusammenarbeit, wo wir wirklich nicht nur von der Technologie zusammenarbeiten, sondern eben auch gemeinsam Marketing unserer Produkte und unserem bis zu das Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, die in KDE gearbeitet haben, dann zu Nokia gewechselt sind oder in die andere Richtung. Also das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit. Und ich finde, es ist immer eine schöne Sache, wenn ein freies Softwareprojekt und ein Unternehmen, was natürlich Gewinn natürlich machen muss, in irgendeiner Form einen Modus finden, wie man sich gegenseitig sozusagen unterstützen kann und eben zusammen wachsen kann. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Wie das in Zukunft natürlich jetzt werden wird, da ist natürlich schwer vorauszusagen. Die Information, die wir bekommen von dem Management von Nokia, ist, dass sich an der Zusammenarbeit jetzt erstmal nichts ändern wird. Also die finanzielle Unterstützung für KDE bleibt auf demselben Level. Die gemeinsame Entwicklung, Weiterentwicklung von Qt und KDE, da stehen ja auch nächste Versionen an, war jetzt in der Presse vor 2 Tagen, ist eigentlich durch diese Announcement ist nicht betroffen. Was in der weiteren Zukunft passieren wird, ist natürlich, kann man nicht vorhersagen.
Markus, ihr seid ja bei Astaro schon ein waschechtes Unternehmen, sozusagen auf der anderen Seite so einer Kooperation, wenn es darum geht, Unternehmen und Open-Source-Projekte zusammenzubringen. Wenn ich das richtig gesehen habe, waren ja Astaro regelmäßig auch in den Top 10 der zum Beispiel Linux-Kernel-Contributern dabei. Kannst du ein bisschen eure Motivation der Zusammenarbeit mit Projekten einmal beschreiben? Wieso macht ihr das überhaupt, mit Open-Source-Projekten zusammenzuarbeiten?
Wir arbeiten mit Open-Source-Projekten zusammen, wie der Frank da schon gesagt hat, aus symbiotischen Gründen, ne? Weil beide Seiten was davon haben. Und wir aus Unternehmersicht, dass wir hochqualitative Software bekommen, die auf dem neuesten Stand ist, eine riesige Entwicklergemeinde, eine riesige Testgemeinde, und wir das productizen können, wie man so schön sagt, das heißt ein kommerzielles Produkt draus machen, und auf der anderen Seite eben monetär oder ideell auch wieder was zurückgeben in die Open Source Community.
Würdest du sagen, das ist ein Unternehmenswert, diese Zusammenarbeit oder das Arbeiten mit Open Source? Oder ist das einfach eine sinnvolle unternehmerische Entscheidung?
Ich denke, es ist beides. Ein Unternehmenswert als solches stellt es, glaube ich, bloß dann dar, wenn man erkennt, dass es einer ist. Also so von außen betrachtet oder durch unsere Jahresabschlussprüfer, für die spielt das natürlich überhaupt keine Rolle, das taucht nirgendwo auf. Für die, die hinter dem Unternehmen Astaro stehen und die Philosophie als solches begreifen oder gebaut haben, aufgebaut haben und damit dann auch den Erfolg der Firma begründet haben, stellt das sowohl einen Wert dar, den man jetzt vielleicht nicht in Zahlen ausdrücken kann, aber der Wert ist ganz klar, dass man darüber, wenn man es richtig macht, in der Lage ist, erfolgreich Produkte zu erstellen. Und unser Erfolg über die letzten 11 Jahre hat das ja quasi bewiesen oder wir werten das quasi als Beweis.
Jetzt ist es ja eigentlich ein Gründertraum, wenn man sich das mal überlegt, ein Unternehmen zu gründen, es aufzuziehen, groß zu ziehen und dann auch tatsächlich hoffentlich gewinnbringend zu veräußern. Das ist ja durchaus eine Geschäftsidee, wie sie auch im Lehrbuch steht oder in manchen Lehrbüchern steht. Wie wichtig ist es für euch, solche Ideen und Ansätze dann auch zu sichern? Oder ist mit der Übergabe des Schecks dieses Thema für euch abgeschlossen?
Nein, überhaupt nicht. Das heißt, wir bleiben auch nach der Übernahme von Sophos alle an Bord. Die Idee, ein Security-Produkt oder mehrere sind es ja mittlerweile sogar schon, auf Basis von Open-Source-Technologie zu bauen, die ist weder vom Tisch noch gibt es da irgendwelche grundsätzlichen Entscheidungen, das Ganze umzudrehen, was auch ziemlich widersinnig wäre, weil Astaro akquiriert wurde, genau aus dem Grund, dass wir erfolgreich Produkte machen und dass wir eine Roadmap haben, die da genau drauf setzt und weiteren Erfolg verspricht. Und das zu kippen wäre ja quasi unternehmerisch, ob man da jetzt aus dem Open-Source-Umfeld kommt oder nicht, oder die Idee als solche jetzt versteht oder nicht, wäre so oder so Quatsch.
Oliver, das BSI fördert ja eine ganze Reihe von Aktivitäten auch im Open-Source-Umfeld, insbesondere, nicht nur, aber hauptsächlich auch mit Schwerpunkt von Unternehmen, die in Deutschland tätig sind. Jetzt sehen wir eben eine ganze Reihe von solchen Übernahmen. Viele davon kommen eben auch aus dem Ausland. Aus Großbritannien haben wir jetzt hier ein Beispiel gesehen, aus den USA. Ist das Ganze eine mögliche Gefahr für die Nachhaltigkeit des Softwareentwicklungsstandortes Deutschland?
Also prinzipiell ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir starke, große, gute Firmen in Deutschland haben und ein Know-how auch in Deutschland haben, um in der oberen Klasse der Softwareentwicklung mitspielen zu können. Das ist natürlich ein Interesse und das wird mit verschiedenen Aktivitäten natürlich auch dementsprechend gefördert. Eine Übernahme per se ist ja nicht schlimm, wie er eben schon ausgeführt hat, solange die Produkte und das Know-how weitergeführt wird. Problematisch wird es dann, was wir ja auch schon in der Vergangenheit gesehen haben, wenn zum Beispiel Firmen nur gekauft werden, um an die Programmierer ranzukommen oder vielleicht einen Wettbewerber vom Markt zu bekommen. Das führt nämlich denn da dazu, dass eine gewisse, vielleicht ein Produkt, das ganz gut im Markt etabliert war, aus solchen Gründen dann einfach nicht mehr da ist. Und wenn man dann auch noch den Know-how-Faktor aus Deutschland verliert, dann ist das natürlich eine Entwicklung, die dann eventuell zu einer bedenkenswerten Situation führen kann. Vielleicht jetzt nochmal bei freien Softwareprodukten, wenn das ein richtig gut funktionierendes freies Softwareprodukt ist, das nicht nur eine Firma hinten dran stehen hat, sondern eine gesunde Community, die eventuell aus mehreren Produkten besteht, dann hat man natürlich bei so einer Situation einer Firmenübernahme auch noch die Möglichkeit, dass sich vielleicht die cleveren und die High-Potential-Entwickler umorientieren können von einer Firma zu einer anderen Firma. Und somit sehe ich hier bei freier Softwareprodukten jetzt gar nicht mal so die große Gefahr wie bei einer Firmenübernahme im proprietären Bereich, sondern auch ein bisschen als Chance, dass man hier in einem Wettbewerb, wenn eine Firma gekauft worden ist, vielleicht sich eine neue Konkurrenzwettbewerb hier etabliert und dass das Produkt weitergeht.
Da würde ich auch gerne nochmal bei Bernhard einhaken. Die Free Software Foundation Europe ist ja auch so ein bisschen, begreift sich ja als Wächter in Lizenzfragen. Eigentlich scheint ja die Situation der Software bei Firmenübernahmen, wenn eine vernünftige Open Source oder freie Software-Lizenz verwendet wurde, weiterhin gesichert. Oder gibt es da etwas zu beachten aus deiner Sicht?
Ja, es gibt mehrere Aspekte, wenn solche Übernahmen stattfinden. Manche sind bedenkenswert, andere sind eher positiv. Also wie Herr Zendel ja schon sagte, ist es eigentlich bei freier Software, wenn sie vernünftig lizenziert ist, unproblematisch. Der Wettbewerb kann das aufgreifen. Insofern sehen wir von der FSFE die meisten dieser Übernahmen eher positiv. Mittelfristig. Kurzfristig gibt es ein paar Sachen, die uns Sorgen machen. Also eine Sache sind zum Beispiel die Softwarepatente, die bei so einer Übernahme über den Tisch gehen können und wie man jetzt sieht im Fall Novell Attachmate, eben dann eben nicht bei der Software produzierenden Firma verbleiben, die gekauft hat, sondern in dem Fall weiterverkauft werden. Und da haben wir ja auch ein bisschen Druck machen können von der FSFE, sodass GPL GNU-lizenzierte Software hier vielleicht auch eine Ausnahme bekommen wird, was die Gefährlichkeit dieses speziellen Patentpools angeht. Natürlich gibt es alle anderen Sachen, die hier sozusagen den Besitzer wechseln. Das ist das Know-how, das sind die Entwickler, das ist eventuell eine Marke, das ist eventuell das Urheberrecht. Und all diese Dinge muss man sozusagen anschauen. Wenn das freie Softwareprodukt bereits in einer guten Marktsituation ist, man 40 Anbieter hat, wie sowas wie bei Plon oder bei Zoop, dann ist es recht unproblematisch. Wenn wir allerdings ein proprietäres Geschäftsmodell dahinter hatten, wie bei einer MySQL AB sehr lange Zeit oder bei einer Trolltech, wenn die dann gekauft werden, dann fällt der erste Ansprechpartner für die ganzen Kunden weg. Und kurzfristig, das sieht man auch im Bereich OpenOffice.org, LibreOffice, was da passiert ist, kann das dann das Vertrauen in freie Software schwächen. Mittelfristig glaube ich aber, dass das sozusagen eher gut ist. Was man machen kann, um abzusichern, das hat Trolltech zu einem Teil ja gezeigt in Nokia, man kann entsprechende Verträge machen, dass die Software weiter freie Software bleibt. Man kann entsprechende Strukturen etablieren, wie einen gemeinnützigen Verein, die dann im Falle einer Übernahme entsprechende Rechte bekommen. Das heißt, man kann sich schon absichern dagegen, wenn man zwangsweise übernommen wird, das kann ja auch passieren, dass diese Software auch weiterhin juristisch gepflegt werden kann im Bereich der Lizenzen oder des Urheberrechts.
Jacqueline, du hast ja schon in deiner Einleitung ein bisschen darüber gesprochen, dass du quasi kürzlich gewechselt hast, dein Projekt. Vielleicht, damit wir alle sozusagen auf dem gemeinsamen Stand sind, kannst du einmal kurz sozusagen die Player aufdröseln. OpenOffice als Projekt, LibreOffice, die Document Foundation, welche Rolle spielt eben der, ich sag mal, Hauptsponsor Oracle in diesem Konglomerat. Erstmal nur, dass wir einfach wissen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist.
Ja gut, es begann ja im letzten Jahr, als die Übernahme durch Oracle von Sun eben bekannt wurde und es gab im OpenOffice-Projekt da durchaus schon einige Schwierigkeiten damit, dass eben ein neuer Kopf dort da ist und wir haben das im Projekt sehr stark einfach gemerkt. Es gab kaum noch Kommunikation, wir als freie Mithelfer, Entwickler und so weiter sind da relativ stark ausgesperrt worden, so war zumindest unser Eindruck und wir konnten unsere bisher durchgeführte Arbeit in der Form nicht mehr weiterführen und dazu kamen dann eben Überlegungen, die schon sehr lange auch existieren, nämlich schon seit Gründung des OpenOffice.org-Projektes, dass wir eine unabhängige Instanz brauchen, die eben strategische Fragestellungen auch beantworten kann und die Gründung einer Foundation war eigentlich auch schon damals, als Sun das Projekt OpenOffice.org ins Leben gerufen hat, schon Thema und wir waren eben der Meinung, dass das eben eine sinnvolle Änderung innerhalb des OpenOffice Org-Projektes wäre, um dort eben wieder ein Gleichgewicht herzustellen zwischen dem Sponsor und demjenigen, die ehrenamtlich am Projekt mitarbeiten. Oracle hat da unsere Einladungen, die wir bezüglich der Mithilfe bei der Foundation eben ausgesprochen haben, eben nicht beantwortet. Das ist einfach unbeantwortet geblieben. Insofern sahen wir uns einfach gezwungen, das auf, ja, ohne die Zustimmung zu machen. Die Foundation ist zwar noch nicht gegründet zum jetzigen Zeitpunkt, aber das wird in Kürze geschehen. Aber den Wechsel zu LibreOffice haben wir eben deswegen auch beschleunigt dann eben durchführen müssen. Und das Produkt ist jetzt natürlich noch sehr nah an dem, was OpenOffice.org bisher war. Aber tatsächlich merken wir jetzt schon, dass eben der Zuspruch viel, viel größer jetzt ist. Wir haben sehr viele verschiedene Firmen dafür gewinnen können, die uns unterstützen. Und wir haben auch sehr, sehr viele freie Entwickler schon gefunden, die zuvor ihre Mitarbeit eben nicht angeboten haben, weil sie eben nicht diesen alleinigen Hauptsponsor eben dienen wollten.
Wo ist denn der Unterschied zwischen dem LibreOffice-Projekt und der Stiftung?
Naja gut, die Stiftung ist jetzt erstmal einfach die rechtliche Instanz. Das Projekt selbst ist wie in anderen Projekten auch erstmal eben die lebende Community. Also nicht unbedingt jeder muss, der jetzt bei LibreOffice mithelfen möchte, in welcher Form auch immer, der muss kein Teil der Stiftung sein. Es gibt eben jetzt eben ein Auswahlverfahren, wo die Stiftungsmitglieder gerade eben ermittelt werden. Da sind wir gerade dabei. Aber das ist sicherlich nur der kleine Kern, der dort eben ja auch eben so strategische Fragestellungen beantworten soll, aber ein Projekt wie LibreOffice ist einfach zu groß, als dass man das mit 100 Personen nur stemmen könnte. Dafür brauchen wir viel, viel mehr und die sind halt als Projekt jetzt eben zusammengefasst. Und wir haben natürlich auch da immer die Besonderheit, dass wir zwar international natürlich tätig sind, aber wir haben eben sehr viele regionale Gruppen. Es gibt eine deutsche Gruppe, es gibt eine in Brasilien und in Japan und wo auch immer, die natürlich jetzt erstmal nicht unbedingt mit der Stiftung etwas zu tun haben, sondern die eben regional ihre Tätigkeiten dann durchführen.
Okay, das geht ja auch in vielen Fällen, und wenn ich das richtig verfolgt habe, ging es ja auch in sozusagen in dem Streit oder in der Auseinandersetzung mit Oracle darum, wer ist der Urheber der jeweiligen Software. Bisher, habe ich das richtig in Erinnerung, gab es eine Urheberschaftsübertragung. Vielleicht kannst du das erklären. Und wie wird das neue Projekt, also oder die neue Stiftung, das zukünftig handhaben?
Also zunächst erstmal, es gab keinen Streit zwischen Oracle und der Community. Es gab einfach keine Kommunikation. Das ist eben ein großer Unterschied. Also wir haben viele Fragen gestellt und haben keine Antworten bekommen. Also es gab eben nicht wirklich Punkte, wo wir sagen, wir sind uns nicht einig, sondern wir sind einfach da, wir standen im Grunde vor einer Wand. So stellte es sich mir dar. Also Streit kann man das sicherlich nicht nennen. Jetzt ist es, also es ist halt eben tatsächlich so gewesen, auch bei Sun war das schon so, dass wenn jemand zu OpenOffice etwas beitragen wollte, musste er sich natürlich eben den Gegebenheiten der LGPL unterwerfen, aber er musste zudem noch ein Agreement unterzeichnen, dass Oracle eben oder damals Sun eben weitere Rechte auch einräumt über diesen Code. Und das haben eben viele eben bisher nicht unterschreiben wollen. Im Moment ist es so, dass das bei LibreOffice nicht erforderlich ist, aber es wird auch das diskutiert, dass es dort eben ein Agreement wieder geben soll, das dann aber gegenüber der Stiftung abgegeben werden soll. Mit welchem Inhalt, da bin ich überfragt, da sind andere mit dabei, um das abzuklären, um dann halt einfach das der Gemeinschaft auch weiterhin zu erhalten, was wir dort schaffen.
Frank, ihr seid ja so eine Art Schirmherr über das gesamte große KDE-Projekt als Verein, wenn ich das richtig sehe. Wie handhabt es denn das KDE-Projekt als solches? Wer ist denn dort der Rechteinhaber?
Ja, das ist ganz, ganz gut, dass du fragst, weil ich wollte sowieso auch einschreiten bei dem Thema. Und zwar, also Schirmherr, das trifft es wohl nicht ganz. Es ist eines der Grundprinzipien von KDE, war von Anfang an, dass wir das Ganze wirklich als reines Community-Projekt sehen. Das soll nicht getrieben werden von Interessen von Einzelnen oder von Unternehmen, sondern wirklich ein reines, offenes Community-Projekt, auch ohne irgendwelche Strukturen. Also wir haben zum Beispiel auch, wir haben ja keinen Projektleiter oder wir haben auch keine Entscheidungsstrukturen in irgendeiner Form. Es ist wirklich offen, jeder kann tun und machen, was er möchte innerhalb von KDE. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip für uns. Jetzt ist es aber natürlich so, dass irgendjemand muss ja die Domain gehören.
auf irgendjemand muss das Bankkonto angemeldet sein, wo die Spenden eingehen. Irgendjemand muss das Trademark halten. Und genau für diese rechtlichen Aspekte wurde schon relativ früh der KDE e.V. gegründet. Also es ist ein e.V., ein eingetragener Verein nach deutschem Recht, aber ist für international tätig, also ist nicht nur für den deutschen Bereich. Und auf diesen e.V. übernimmt sozusagen die administrativen, rechtlichen, finanziellen Aspekte, hat aber keinerlei Kontrolle auf die Entwicklung des Projektes an sich. Also die Vorstandsmitglieder, wo ich einer davon bin, haben überhaupt keinen Einfluss, was wie entwickelt wird oder was released wird oder was in dem eigentlichen Projekt passiert. Sondern wir sind ausschließlich die Verwalter des Trademarks und der finanziellen Aspekte.
Bernhard, du hattest dazu eine Anmerkung noch?
Ja, die Frage geht ja, soll man so eine Vereinbarung machen? Ist das sinnvoll? Wir von der FSFE empfehlen, eine Vereinbarung über das Urheberrecht zu machen, wenn ein Softwareprodukt und die Gemeinschaft eine bestimmte Größe, Reife und Komplexität erreicht hat. Entsprechend haben wir auch mit dem KDE e.V. zusammengearbeitet. Ich dachte, das wolltest du jetzt gerade sagen, Frank. Wichtig bei diesen Vereinbarungen ist, sie müssen ausgeglichen sein. Viele Vereinbarungen nehmen das Urheberrecht und sagen danach, sage ich mal, kann Oracle machen damit, was sie wollen. Ich kenne jetzt die Inhalte der OpenOffice.org-Vereinbarung nicht. Wir haben vor vielen Jahren mal ein Modell entwickelt, das nennt sich treuhänderische Lizenzverwaltung. Da kann man einen neutralen Verein haben, wie den KDE e.V., der das also auch seinen Entwicklern anbietet und sagt, du verwaltest in Zukunft meine Rechte an dieser Software. Man kriegt aber unendlich viele Rechte zurück. Das heißt, man könnte das auch noch dual lizenzieren, was immer man tun will. Warum ist das so wichtig? Wenn juristisch irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, das kann in 5 Jahren der Fall sein, das kann auch relativ kurzfristig mit einer Entscheidung eines großen Gerichts weltweit der Fall sein, dann können nur die Rechteinhaber wirklich juristisch agieren. Und welcher Entwickler will das schon? Das ist also Pflicht und Bürde zugleich. Das muss natürlich richtig und sehr freundlich gemacht werden, weil man tatsächlich sonst einige Entwickler abschreckt. Ich finde, der KDE e.V. macht das hier zum großen Teil vorbildlich, weil er, wie Frank sozusagen schon erklärt, das, sage ich mal, relativ freundlich anbietet und dazu auch berät und das langfristig zwar verfolgt, aber niemanden jetzt so fest aufs Auge drückt, weil es traditionell eben anders war. Man will sicherlich offen bleiben dafür, dass Leute was beitragen. Aber diese juristische Pflege kann man dann über 10, 20 Jahre, wenn das immer wichtiger wird, irgendwann auch nicht mehr ausblenden.
Henne, du arbeitest ja an OpenSUSE mit. OpenSUSE hängt natürlich zwangsläufig, wie der Name ja schon so ein bisschen suggeriert, nah an einem Unternehmen dran, an SUSE. SUSE ist eben über 2 Schritte jetzt über Novel an Attachmate auch verkauft worden. Das heißt, ihr habt es im Wesentlichen mit einem großen Sponsor zu tun, auch als Projekt. Jetzt will ich gar nicht danach fragen, nach den Zukunftsplänen von Attachmate für Novel oder für den SUSE-Teil.
Kann ich dir auch gar nicht beantworten.
Das hatte ich mir schon gedacht. Aber mal den hypothetischen die hypothetische Annahme, Attachmate würde sagen, nach reiflicher Prüfung aller Wirtschaftlichkeit wollen wir das nicht mehr weiterführen. Wäre das dann unmittelbar das Ende von OpenSUSE oder gibt es dort eine Community, die sowas weiterführen würde?
Also A, habe ich meine Glaskugel nicht dabei, die ist gerade in der Wäsche, das, was irgendwie in der Zukunft, in der Unbestimmten passieren wird, das kann ich dir nicht sagen. B, ist es, ich finde diese Trennung, die in der Fragestellung schon drin ist, irgendwie so total komisch. Von meiner Warte aus stellt sich das irgendwie anders dar. Es geht um Leute, die zusammen was machen. Und das ist auch der Grundgedanke hinter jeder Open-Source-Software. Und diese Leute werden von mannigfaltig Firmen bezahlt oder nicht bezahlt. Was jetzt die Firma macht, hat nicht unbedingt damit zu tun, was die Leute machen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt so einen Fall haben wie bei Oracle und OpenOffice, sieht man ja, dass die Leute durchaus in der Lage sind, auch ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, da mache ich nicht mit. Wir sprechen immer so davon, als wenn die Firmen über die Menschen verfügen wie über Material. Und ich sehe das nie. Ich arbeite jetzt seit mehr als 10 Jahren irgendwie in der Open-Source-Szene und ich hatte schon 50 Chefs und bisher haben die Leute immer getan, was sie wollten. Und das ist, denke ich, das ist ja auch der Grundsatz, der hinter Open Source steht, und das ist Kooperation. Und das geht einfach nur, wenn die Leute tun, was sie wollen. Und spezifisch dazu, auch das OpenSUSE-Projekt denkt natürlich darüber nach, irgendwie, wie es so rechtliche Sachen handeln kann, weil das behindert natürlich auch, wenn man es nicht hat. Und wie sicherlich viele aus der Presse auch wissen, denkt auch das OpenSUSE-Board darüber nach, halt einfach eine Foundation oder einen gemeinnützigen Verein zu machen, die sowas handeln kann. Aber da geht es wirklich eigentlich eher auch wie beim KDE-RV darum, halt irgendwie, wessen Otto steht unter dem Domainvertrag.
Jacqueline?
Also ich würde es gerne ja, vielleicht auch nochmal von der anderen Seite durchleuchten. Also ich finde schon, wir haben auch als Open-Source-Projekte eine Verantwortung gegenüber den Anwendern, die unsere Software einsetzen. Und dann finde ich ein solches, naja, wir machen, was wir wollen und jeder kann hier tun, was er möchte, das halte ich für wenig verantwortlich, gerade wenn das auch im Unternehmen eingesetzt wird. Und wir sind jetzt gerade beim Open-Office-Projekt und auch jetzt eben mit dem Wechsel zu LibreOffice uns durchaus bewusst, dass wir Verunsicherung damit geschaffen haben bei den Firmen. Und wir versuchen das natürlich so gering wie möglich zu halten, aber man sollte das nicht außer Augen halten lassen, weil das sind ja genau eben diejenigen, für die wir das machen. Und wir brauchen einfach Sicherheit, wir brauchen Stabilität und die Fragen, die wir jetzt eben jeden Tag beantworten müssen, beziehen sich eben überhaupt nicht darauf, ja, wie entwickelt sich LibreOffice weiter oder welche Funktionen bekomme ich denn jetzt in der nächsten Version, sondern da geht es eigentlich nur darum, wie sicher ist es denn noch, dass ich in 3 Jahren immer noch ein solches Office-Paket zur Verfügung habe. Und ich glaube, diese große Angst, die jetzt hier existiert, die muss man da halt eben auch ein bisschen versuchen, wieder wegzubekommen. Also ich glaube, den meisten Anwendern, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich, geht es hauptsächlich eben um diese Sicherheit, dass sie eben darauf bauen können, was sie jetzt haben. Also die Innovationen, die sind da erstmal zweitrangig.
Jetzt haben wir ja schon gesehen, es sind doch eine Menge unterschiedlicher Aspekte, die für ein Open-Source-Projekt zu berücksichtigen sind. Das sind offenkundig nicht nur die Lizenzen, das sind auch sind gewisse Markenrechte, das sind Domains, wie ich jetzt gerade mitbekommen habe. Das können vielleicht sogar auch tatsächlich Patente sein. Wie sollte man, das will ich jetzt mal als Frage in die gesamte Runde auch geben, wie sollte ein Projekt eigentlich agieren, wenn es sich gründet? Da kommen vielleicht 3 Softwareentwickler zusammen, haben eine interessante Idee. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, sollten die erstmal anfangen, ihre Homepage einzurichten? Sollten die anfangen, ihr SourceForge-Repository zu starten? Oder sollten die erstmal anfangen, eine Stiftung zu gründen und einen entsprechenden entsprechendes Rahmenwerk zu schaffen? Das sind ja doch drängende Fragen für neue Projekte. Das gebe ich einfach mal in die gesamte Runde.
Ja, da gibt es natürlich viele Dinge, die man tun sollte oder vielleicht auch nicht tun sollte, aber um die Frage jetzt mal so zu beantworten, also im Zusammenhang zu dem Thema, zu dem wir jetzt ja hier sitzen, und zwar, welche Auswirkungen eventuelle Übernahmen von Unternehmen zukünftig haben kann. Und dann denke ich tatsächlich, dass man sich sehr früh bei Gründung eines Projektes sich über potenzielle Abhängigkeiten Gedanken machen muss. Also wenn man zum Beispiel auf Software aufsetzt, welche Lizenzen stehen da dahinter? Weil das sind natürlich Dinge, die können sehr starke Auswirkungen haben. Ob man vielleicht eine Homepage irgendwie 2 Jahre später jetzt launcht, ist jetzt nicht so wichtig. Aber die Basistechnologie, also was man eigentlich tut, was der Kern des Projektes ist, wenn da irgendwelche Minen schon in das Fundament schon eingebaut sind, die irgendwann mal detonieren können, ist es einfach sehr schlecht. Also im Beispiel KDE ist es ja so, dass wir ja sehr stark auf die Qt, auf die Qt Libraries setzen. Und da haben wir schon sehr, sehr früh, also vor über 10 Jahren, einen Vertrag abgeschlossen mit damals Trolltech, wird aber von Nokia so natürlich musste übernommen werden, dass wir uns eine Zusicherung geben lassen haben, das Ganze nennt sich Free Qt Foundation, dass sobald diese Software irgendwann mal nicht mehr unter einer freien Lizenz verfügbar sein sollte, was ja der Copyright-Inhaber natürlich jederzeit tun kann, haben wir uns vertraglich zusichern lassen, dass in diesem Fall das Copyright an den KDE-V fällt und die Software unter einer BSC-Lizenz veröffentlicht wird. Das heißt, es ist es ist für Nokia nicht möglich, aus Qt ein proprietäres Produkt zu machen, ohne dass wir sozusagen die kompletten Rechte erhalten und es frei weiterführen können. Ich glaube, sowas ist ganz wichtig, dass man das sehr früh sich überlegt, welche Dinge können passieren, können das Projekt zu Fall bringen.
Bernhard?
Also wenn mich einer spontan fragt, würde ich sagen, zuerst die Webseite. Warum? Man muss anfangen zu kommunizieren. Es gibt immer andere Leute, die was Ähnliches gemacht haben, die einem helfen können, die vielleicht Rat haben. Und das Erste, was man machen muss, dann muss sich überhaupt klar werden, warum mache ich das eigentlich? Man gründet hier eine Initiative. In der Regel ist es eine Initiative und vielleicht ist noch gar kein Produkt da. Man muss sich überlegen, wo will ich denn eigentlich hin? Und dann sollte man mit dem anfangen, wo immer man jetzt hin will. Es ist richtig, dass man gucken sollte, wenn man freie Software machen möchte, dass alle Bibliotheken freie Software sind. Der Matthias Ettrich, der KDE gegründet hat, der vorher, glaube ich, Lux angefangen, hatte am Anfang eine proprietäre Widget-Bibliothek drin. Das hat die Weiterentwicklung für Lux eine Zeit lang aus meiner Sicht ein bisschen schwierig gemacht. Das war beim KDE sozusagen am Anfang auch nicht der Fall, wurde dann aber ein bisschen schneller besser. Man kann sich um die juristischen Lizenzprobleme und auch um die Technik aber hinterher auch noch ein bisschen kümmern. Freie Software, gerade wenn sie angefangen wird, häufig wird sie auf eine Motivation des Lernens oder des Spaßes angefangen. Und da will ich den Leuten nicht gleich aufdrücken, hier, ne, denkt über juristische Lizenzen oder irgendwie sowas nach. Das nimmt den Spaß raus. Da kann man sich austauschen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, der Austausch. Daran dann. Damit würde ich zumindest anfangen.
Ich wollte insgesamt noch auch das Publikum gerne einladen, wer Fragen hat, wenn wir da mitten in der Diskussion sind. Wir haben hier auch Mikrofone im Gang stehen oder ich kann auch rumgehen. Ich frage jetzt mal, gibt es zu diesem Zeitpunkt Fragen aus dem Publikum an einen von den Teilnehmern im Podium? Im Moment noch nicht. Ja. Jetzt mal zurückzukommen zu unserer Ausgangsfrage. Welche Auswirkungen haben denn jetzt tatsächlich die Übernahmen von vielen Open-Source-Firmen? Ist das Ganze auch ein Zeichen von der wirtschaftlichen Potenz dieses Konzeptes? Oder überwiegen die möglichen, ich sag mal, Zurechtstutzung oder Anpassung an einen wirtschaftlich profitablen Betrieb dabei. Da würde mich mal hören, was Oliver dazu sagt.
Also ich glaube, das kann man nicht so einfach mit einem Ja oder Nein beantworten. Also das hängt schwer davon ab. Also es gibt wahrscheinlich Übernahmen, da war die Firma an der Marktbereinigung dran interessiert und wollte einfach einen lästigen Konkurrenten loswerden. Und dann gibt es natürlich auch welche, die einfach vielleicht schnäppchenmäßig an die Mitarbeiter rankommen wollten. Aber es gibt natürlich auch andere, die jetzt hier versuchen mit freier Software, wenn man sich das hier mal genau anschaut, überhaupt in das Geschäft erst reinzukommen. Und für mich ist das Interessante von freier Software eigentlich, dass es eben ein weltweites Kollaborationsmodell ist, um verteilt Software zu entwickeln. Und wenn man sich mal anschaut, dass so etwas wie beispielsweise Android meiner Meinung nach ohne freie Software überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre, weil selbst eine Firma wie Google nicht das Geld hat, ein komplettes Betriebssystem, die Millionen Lines of Code, also vielleicht kann jeder nochmal sagen, wie viele Lines of Code in KDE drin sind oder in OpenOffice drin sind oder vielleicht das gesamte GNU-Projekt hier als Lines of Code hat. Das sind ja ein Riesenwert an Gehirnaktivitäten beziehungsweise an intellektuellen Werten, die hier geschaffen worden sind, die hier drin sind, die hier zur Verfügung stehen. Und gerade auch Firmen, die sich jetzt gründen wollen, sind meiner Meinung nach, die könnten davon riesig groß profitieren, weil man nämlich das Geld, das man bräuchte, um so eine komplette Entwicklung selbst zu stemmen, wahrscheinlich in Deutschland überhaupt nicht mehr bekommen würde.
Wie sollte die Open-Source-Szene, das jetzt auch mal nochmal eine Frage an die Runde, die Open-Source-Szene als Ganzes mit Unternehmen umgehen, die sich vielleicht in dem einen oder anderen Projekt engagieren, andere hingegen auch, ich sag mal, kalt einfach fallen lassen aus wirtschaftlichen Erwägungen. Was ist da wichtig, um eine Vertrauensbeziehung aufzubauen? Muss man da dann eine hundertprozentige Open Source Firma sein oder reicht es auch, wenn man einzelne Projekte unterstützt? Jacqueline, ja?
Also ich finde, tatsächlich ist erstmal wichtig, dass man von Anfang an eben klare Regelungen schafft. Also dass man eben sich nicht darauf verlässt, dass man immer im Guten zusammenarbeiten kann, sondern dass das sich auch mal ändern kann. Und ich glaube, das war der größte Fehler, den wir damals im OpenOffice-Projekt gemacht haben. Wir haben gut mit Sun zusammengearbeitet und wir waren der Meinung, dass das auf ewig auch so weitergehen könnte. Aber es ist dann anders gekommen und hätten wir im Guten oder in guten Zeiten eben diese Regelungen, die eigentlich schon vorgesehen waren, auch umgesetzt und hätten das auch eben fixiert und hätten auch zum Beispiel die Trademarks eben in der Community fixiert, dann hätten wir einfach diese Situation nicht gehabt, die wir jetzt mit LibreOffice haben.
Wie sehen das die anderen? Ja, Bernhard?
Ich möchte gern anmerken, die Unternehmen sind bereits Teil dieser freien Software-Szene und der Initiativen. Bei manchen Initiativen stärker, manchen Produkten stärker als in anderen. Und jeder, der was dazu gibt, denke ich, sollte mit offenen Armen sozusagen willkommen geheißen haben. Das bedeutet natürlich schon, dass man sich über die gemeinsamen Sachen natürlich einigen sollte und ab einer gewissen Größe muss man es dann wahrscheinlich auch schriftlich fixieren und sich Regeln geben, das ist gut. Aber was wir übersehen, um ein Beispiel zu nehmen, Nokia hat ja Trolltech gekauft und hat dann relativ viel für Qt getan. Haben Entwickler dran gesetzt, haben die Lizenzierung geändert, sodass noch mehr Software Qt nutzen kann. Das war für Qt und für KDE insgesamt positiv. Habe ich verschiedene Stimmen gehört, aber gehe ich auch stark von aus. Insofern, was vielen Unternehmen entgegenschlägt, ganz am Anfang, wenn sie das erste Mal in so eine Initiative reinkommen, ist erstmal, dass sie nur kritisiert werden. Ich finde das nicht unbedingt richtig. Oft geben die was dazu, auch wenn es nur Rückmeldung ist. Und dafür muss man ihnen als allererstes auch erstmal danken. Danach gibt es natürlich immer noch genug Punkte, wo man kritisieren kann. Das ist auch erlaubt und notwendig.
Ich finde einen anderen Aspekt auch ziemlich wichtig daran, also wenn mehrere Firmen oder das Interesse an Open-Source-Projekten von Firmen immer größer wird, da findet auch einfach ein Knowledge-Transfer nach oben statt, in die Firma rein. Also im Prinzip, also ich mache seit 10 Jahren nichts anderes, als Leuten zu erklären, wie Open-Source funktioniert und was die Vorteile sind und wie das weitergetrieben werden kann und nichts. Und es ist auch einfach wichtig, dass Firmen und auch Leute, die Geld verdienen wollen, diese ganze Idee dahinter lernen. Und das ist auch, hat total viele positive Aspekte. Das ist nicht immer nur, dass da irgendjemand sitzt mit einem Portemonnaie und das aufmacht, sondern es geht auch irgendwie darum, dass die lernen, worum es der Free Software Gemeinde geht.
Markus?
Man darf vielleicht auch gar nicht so schwarz-weiß trennen zwischen Firmen und Open-Source-Projekten. Weil die Mitarbeiter, eine Reihe von Mitarbeitern bei Astara zum Beispiel, ja an Open-Source-Projekten mitarbeiten, die gar nichts unmittelbar mit uns, mit unserer Firma zu tun haben, auch ganz weit weg sind. KDE zum Beispiel hat man mehrere Leute auch, die da mitgearbeitet haben. Den kann ich auch nicht vorschreiben, was die nachmittags oder nachts machen. Insofern überschneidet sich das dann doch schon ganz weit, sodass da durchaus eine Grauzone entsteht, die sich auch gegenseitig sehr positiv befruchten kann. Auf der anderen Seite zu dem vorletzten Thema der Zusammenarbeit und wie an wen herantreten. Wir bei Astara hatten eigentlich immer viel Wert drauf gelegt, machen das immer noch. Letztendlich hat sich es jetzt so als sehr erfolgreiches Modell von selbst etabliert, dass wir möglichst auf der einen Seite unabhängig sind von verschiedenen Open-Source-Projekten und diese von uns auch. Also keine exklusive Bindung an einzelne Projekte, an einzelne Features haben. Und ich habe das durchaus immer mit Skepsis beobachtet, Qt mit Roll oder OpenOffice mit SUSE. Weil so ein Stückchen weit ging da die Open-Source-Idee verloren, weil es erschien mir immer sehr oft so als Anhängsel einer großen Firma, die sich ein Open-Source-Projekt leistet und da dahinter steht und das aus welchen Gründen auch immer macht. Und das hat mir nie so richtig eingeleuchtet, muss ich sagen.
Ich denke, es gibt eine Erwiderung, ja?
Ich denke, es gibt Unternehmen, die sich so ein Open-Source-Projekt so als Hobby leisten. Also ich glaube, Sun, ich weiß nicht, ob OpenOffice.org jemals sozusagen zum Kernbusiness von Sun gehört hat, wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist ja auch schön, dass es sowas gibt, so also als Sponsor sozusagen. Aber richtig erfolgreich wird, glaube ich, Open-Source, wenn es in irgendeiner Form wirklich Synergieeffekte gibt, wenn es eine Symbiose ist zwischen einem Business-Aspekt und einem Community-Aspekt. Weil man darf ja auch nicht vergessen, dass der Open-Source-Entwickler, der natürlich aus Spaß entwickelt, wie Henne vorher schon ausgeführt hat, der muss letztendlich seine Miete natürlich auch irgendwie bezahlen. Und richtig schön ist natürlich, wenn man an einem Stück Software, an einem Produkt, an einem Projekt arbeitet, das sowohl den Idealen der Open-Source-Szene genügt und hier gut verankert ist, als auch eine Firma erlaubt, die Mitarbeiter zu bezahlen.
Also die, achso, ja. Darf ich da mal widersprechen? Also die Firmen sind bereits Teil der freien Software-Szene. Die können gar nicht dagegen sein, sie sind da bereits drin. Ja, schon 2002, na gut, die nichts machen, dann natürlich nicht, aber 2002 ist das so gewesen, bei einer Umfrage auf SourceForge sind von den stabilen freien Softwareprodukten 40% des Codes im Hauptberuf von angestellten Entwicklern entwickelt worden. Das heißt, wir könnten überhaupt nicht mit so viel freien Softwareprodukten, wie wir jetzt einsetzen, ohne diese gesamten Unternehmen, die da seit Jahren bereits zentral mit drin sind. Es gibt solche und solche Unternehmen, aber es gibt auch solche und solche Hobbyentwickler. Ich habe auch schon Freizeitentwickler freie Softwareprodukte kaputt machen sehen. Da bin ich dann genauso dagegen. Mhm. Also wie trenne ich die Guten von den Schlechten? Das ist die richtige Frage in der Community. Aber nicht, sage ich mal, Community gegen Firmen. Das ist verkehrt.
Das war dann auch, kam, glaube ich, dann falsch rüber. Das war eigentlich genau meine Aussage. Also definitiv ist es ein Miteinander, das was gefragt ist. Und ich meine, es gibt ja, was mir zustimmen, auch Unternehmen, die Open Source Denkweise nicht direkt mittragen. Und das ist eigentlich das, was schade ist. Und es ist aber schön, wenn man sich versteht und wenn man, also ich meine, Qt oder die Trolltech-Nokia-Situation ist ein gutes Beispiel, wo man letztendlich dann eigentlich gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel gearbeitet hat, was dann eigentlich gut für beide Seiten ist.
Okay, ich gebe jetzt hier auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ansonsten würde ich jetzt hier nämlich die sozusagen Schlussrunde einleiten. Kurzes Statement von jedem, eigentlich die Überschrift der Panel-Diskussion. Wie seht ihr die Zukunft im Hinblick auf die bisher geschehenen und vielleicht auch noch zukünftigen Übernahmen zusammengefasst hier zur Diskussion? Fangen wir mit Oliver an und gehen einfach dann hier wieder durch.
Ja, ich glaube, das wird man nicht verhindern können, dass Firmen andere Firmen übernehmen und so weiter. Die spannende Frage, die sich mir hier stellt, wenn ich das mir jetzt hier alles angehört habe und jetzt hier von Bernhard auch die Zahl bekommen habe, 40%, wie du jetzt eben gesagt hast, sind von angestellten Entwicklern. Stellt sich mir natürlich die Frage, wie viele von diesen 40%, also erstmal, wie viele von diesen 40% machen das sozusagen nur, weil sie angestellt sind oder weil sie das freiwillig machen wollen? Weil wenn jetzt 35% von den 40% das machen würden, weil sie angestellt sind und die Firma sagt, hey, ich will, dass du für mich diese Software machst. Das wäre natürlich dann schlecht bei einer Firmenübernahme, könnte das nämlich dazu führen, dass diese Anzahl von wichtigen Kontributoren sozusagen dann niedriger werden würde oder verloren gehen würde. Aber im Moment, wenn das ein funktionierendes Projekt ist, sehe ich da im Moment nicht so die große Gefahr. Es ist natürlich schon schön, wenn man eine Entwicklung und eine vitale Softwarelandschaft in Deutschland hat. Und das sollte man natürlich auch forcieren, weil dann auch die Entscheidungen hier in Deutschland getroffen werden und eventuell auch die Richtung, wie sich diese Software entwickelt, also die Strategie, die da ausgerichtet wird. Und das ist natürlich schon schön, wenn man dann hier nicht nur nutzt die Software in Deutschland, sondern wenn man auch die Möglichkeit hat, hier auch IT-Know-how einzubringen in diese Software.
Ja, also ich kann eigentlich nur sagen, aus unseren Erfahrungen und auch das, was ich jetzt gerade gehört habe, ist es eigentlich immer wichtig, einfach auf mehreren Füßen zu stehen. Also gerade diese 40% treffen zum Beispiel auf OpenOffice gar nicht zu. Wir haben Beiträge von Sun gehabt, die weit über 90% lagen, was halt die Lines of Code angeht. Und da muss man wirklich sagen, das ist ein echter Kraftakt für uns jetzt eben, das aufzufangen, weil diese Entwickler einfach jetzt nicht mehr für uns zur Verfügung stehen. Und ich kann eigentlich immer nur sagen, es ist eben gut, wenn man viele Firmen hat, die einen unterstützen, weil dann ist es eben unerheblich, ob die eine vielleicht mal ihr Engagement zurücknimmt. Und es ist eben nicht so gut, wenn das eben nur eine Firma ist, die dann einen auch, also die das Open Source Projekt auch in eine solche Abhängigkeit bringt. Also wenn man nur kann, sollte man wirklich offen zu allen Firmen sein, die da Unterstützung anbieten, und sollte eben trotzdem eben immer noch ein Gleichgewicht da schaffen. Das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich.
Also ich denke einfach, dass das Wichtigste, was man, glaube ich, auch aus den Aussagen hier vom Panel mitnehmen kann, ist, dass es eigentlich einfach nicht ganz so schwarz-weiß ist, wie man immer gerne darstellt oder wie es immer gerne dargestellt wird. Es ist halt, im Endeffekt geht es um Leute, um Menschen.
Ja, das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Es geht um Menschen. Also mit einem Open Source Community Projekte leben von dem Engagement der Menschen, dass man zusammen an was Spannendem arbeitet. Und wie vorher schon mehrfach ausgeführt wurde, ist Open Source heutzutage unersetzlich, um innovative Produkte zu bauen, ob das eine Sicherheitslösung ist oder ein mobiles Betriebssystem. Es geht gar nicht mehr ohne. Und von daher ist freie Software ein essentieller Teil von diesen Produkten in der Zukunft. Und man muss einen Modus finden, wie man vernünftig zusammenarbeitet, dass man sich um die Menschen kümmert, und dann wird man da auch erfolgreich sein.
Ich würde es vielleicht sogar noch ein wenig abstrakter formulieren. Ich würde sagen, es geht um die Idee Open Source, und die ist draußen, die ist in der Welt, und das lässt sich auch so nicht mehr einfangen. Egal, ob es jetzt Übernahmen sind, wie wir sie jetzt hier diskutiert haben, oder irgendwelche Lizenzstreitigkeiten oder was da noch in Zukunft sicher alles kommen wird an Streitigkeiten und Übernahmen. Die Idee ist da, und die hat gezeigt, dass sie erfolgreich ist und dass sie eine große Schar von Anhängern hat. Und ich kann nicht sehen, dass die kleiner wird oder dass die Idee einfach an Zulauf verlieren würde. Insofern bin ich da ganz entspannt.
Also ich finde das eigentlich toll, dass das passiert. Es zeigt erstens, freie Software ist ökonomisch viel ernster und kommt auch an. Wir können ohne diese ganzen, und das war mein Hauptpunkt mit den Zahlen, ohne diese ganzen Vollzeitentwickler überhaupt nicht so gute Software machen. Wir von der FSFE, wir denken schon viele Jahre darüber nach, dass das jetzt auch immer stärker der Fall wird, dass wir gucken müssen, wie geht die Ökonomie dahin, dass wir da auch Finanzströme sichern können, dass ich das finanzieren kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Und die Übernahmen letzter Zeit haben gezeigt, dass es wichtig ist, sich da Gedanken zu machen. Das sehen mehr und mehr Leute. Wir haben Geschäftsmodell von der MySQL, also vor vielen Jahren schon kritisiert, auch das Problem mit Trolltech und Qt. Das sind Sachen, die aufgekommen sind, weil wir als FSFE und unsere Schwester in Nordamerika mit kritisiert haben und mit gezeigt haben, dass das in der Zukunft wichtig wird. Ich finde die Übernahmen super, es gibt ein paar kleinere Effekte, Probleme bei den Patenten vielleicht, aber da passen jetzt mehr Leute auf. Und darauf können wir gemeinsam sozusagen das Beste für die Zukunft für freie Software machen.
Ja, dann danke ich den Teilnehmern. Also jetzt ist noch die letzte Gelegenheit, einzelne Fragen zu stellen. Ich sehe im Moment, ach doch, da ist noch eine. Ich komme einfach mal rum.
Ja, danke. Weil es jetzt gerade ein bisschen sehr harmonisch wurde, ist nicht sozusagen das viel wichtiger dahinter, A, die Softwarepatente loszuwerden, und B, dass es nicht mehrere Firmen gibt, die sich in freier Software engagieren, sondern dass es mehrere freie Softwareprojekte gibt. Also ohne jetzt direkt eins zu nennen, aber wenn KDE wegfällt, haben wir Alternativen, würde OpenSUSE wegfallen, haben wir Alternativen, OpenOffice, haben wir inzwischen auch Alternativen. Also ist es nicht eigentlich so, dass die freie Software an sich durch die Diversifizität sozusagen viel stabiler geworden ist?
Vielfalt ist super. Wo ist da die Frage?
Die Frage ist, warum fokussieren wir uns so auf die Business-Geschichte? Also ist es nicht so, dass wir aus der freien Software an sich durch die Lizenz, wenn wir die Softwarepatente weglassen, die Stabilität haben? Also der Punkt ist, Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen.
Ja, jetzt verstehe ich die Frage. Also einfach, weil die anderen Aspekte eine Rolle spielen, glaube ich. Die Menschen, die Firmen, die beitragen. Und deswegen hat Nils, glaube ich, auch die Diskussion aufgesetzt. Man sieht ganz, ganz viele Beiträge in den Foren in der Gemeinschaft, die sich einfach Sorgen machen. Was passiert mit meinem OpenOffice.org? Was passiert mit meinem Java, wenn ich das nicht mehr implementieren kann? Das sind auch berechtigte Sorgen. Und wir brauchen ja auch politische Aktivität. Sonst wären wir halt viele von diesen Sachen, wie diese Softwarepatente, gar nicht los. Insofern, wir adressieren die Frage, weil es diese Sorgen gibt und die Sorgen sind auch berechtigt. Was passiert mit den Leuten? Wer finanziert das? Wer macht die Pflege der ganzen Software? Und einfach nur die Lizenz stellt das nicht sicher, dass jemand die Software pflegt.
Okay, gut. Wollen wir jetzt nicht diskutieren.
Da drüben ist noch eine Frage. Ja, ich komme gerade rüber gejoggt.
Ja, ich frage mich, wenn einerseits also 40% der freien Software in Angestelltenverhältnissen produziert wird, andererseits eben sich Player wie Oracle jetzt massiv zurückziehen, müsste dann nicht aus der Community auch mehr kommen, was ist an Geschäftsmodellen möglich, zum Beispiel à la Firefox, um eben tatsächlich diesen Anteil auch abzusichern. Oder ist die Einschätzung, dass reine Community-Projekte auch das stemmen können? Also das finde ich eine spannende Frage, gerade mit Blick auf LibreOffice.
Ja gut, die Glaskugel habe ich jetzt zu Hause gelassen. Das, wir wissen es einfach nicht, wie es da weitergehen kann. Man muss halt eben sehen, dass wir als Community-Projekt sowas gar nicht stemmen können. Wir haben jetzt, als wir die Foundation-Gründung angekündigt haben und dafür geworben haben, dass wir Geld als Stiftungskapital benötigen, haben wir zwar in kurzer Zeit eben das Geld zusammengehabt, aber das waren jetzt, ich glaube, knapp 100.000 Euro. Damit kann man nicht wirklich darüber hinausgehend etwas machen. Also wir können davon keine Entwickler bezahlen oder können die in der Stiftung eben anstellen. Das wird so nicht möglich sein. Und gut, es gibt viele, die da tatsächlich mithelfen in der Document Foundation, die eben anderweitig eben auch tatsächlich ihr Geld mit Open Office verdienen, in anderen Bereichen die Beratung zum Beispiel machen. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, in jedem Open Source Projekt sehr unterschiedlich. Aber
Oliver nochmal.
Ja, und man muss vor allem bedenken, es ist ja nicht nur der Quelltext, den man braucht, um hier an einer Software mitzumachen, sondern man braucht ja auch das Wissen, wie diese Software aufgebaut ist, also die Architektur. Man braucht Zugriff auf die internen Dokumentationen, falls die vorhanden sind. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, also die großen Veröffentlichungen, die passiert sind, also das angefangen hat das ja mit Netscape, die ja dann ihren Browser sozusagen unter einer offenen Lizenz gestellt hat. Das hat ja alles nicht geklappt, weil man an das Know-how dieser Leute, die das intern programmiert haben und die sich untereinander absprechen konnten und also mal ein Zimmer weitergehen und fragen, was hast du dir dabei gedacht, als du das geschrieben hast? Das hat man ja dann nicht mehr, weil diese Leute ja dann plötzlich weggefallen sind. Also das reine Stellen unter einer anderen Lizenz ist ja kein Garant dafür, dass eine Software dann hier auch funktioniert. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, ein funktionierendes Open-Source-Projekt oder funktionierendes freies Software-Projekt braucht nicht nur die richtige Lizenz und braucht nicht nur die Community, die da draußen ist, sondern es braucht auch eine funktionierende Codequalität und das hängt auch irgendwie miteinander zusammen. Also wenn das Projekt eine gute Qualität hat, wird es auch Leute anziehen, die was hinzufügen können. Und wenn es eine schlechte Qualität hat, wie zum Beispiel, also ohne dass ich jetzt in den Quellcode von OpenOffice reingeschaut habe, aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass es wirklich nicht einfach ist zu verstehen, wie das Ganze hier funktioniert. Und wenn man mit Sun gesprochen hat, war die Top 1, was sie machen wollten, den Quellcode einfacher zu machen. Top 2 war, den Quellcode einfacher zu machen und Top 3 war, Quellcode einfacher zu machen. Und das wollte man einfach nur deshalb machen, weil man hier die Leute da draußen in der Community überhaupt die Chance geben wollte, hier mitzumachen. Weil wenn ich nicht verstehe, was ich hier ändern möchte, dann kann ich noch so viel Zeit haben, dann kann ich noch so viel bezahlt werden. Wenn ich es einfach nicht kann, dann habe ich verloren.
So, ich denke, unsere Zeit ist abgelaufen. Ich denke, wenn ich alles resümiere, kann man sagen, es gibt doch ein verhalten optimistisches Bild auf die Zukunft mit oder ohne Glaskugel im Großen und Ganzen. Wir haben aber auch gesehen, dass es eine ganze Reihe von Herausforderungen gibt und Dinge zu beachten. Ich denke, die Teilnehmer auf dem Panel sind auch noch in den kommenden Tagen auf dem Linux-Tag vor Ort. Ich denke mir, die meisten sind sicherlich auch ansprechbar für Fragen oder Anregungen oder für weitere Diskussionen. Ich danke Ihnen als Publikum für Ihr Interesse an dieser Podiumsdiskussion. Wir haben jetzt, das ist in gewisser Weise eine kleine Zwangspause, es passt fast ein bisschen in das Thema mit rein. Ursprünglich sollte in diesem Saal, oder so ist es auch weiterhin geplant, ein Office-Track stattfinden mit den drei wichtigsten Office-Suiten, die es für Linux und Open Source gibt. Caligra wird es dann auch später hier in diesem Saal noch geben. Das geht, der Vortrag geht los um 17 Uhr. Um 16 Uhr, sozusagen umgekehrt chronologisch, werden wir was über das LibreOffice-Projekt hören. Und eigentlich war für jetzt geplant, dass wir ein bisschen noch über den Stand von OpenOffice hören werden. Leider ist sich dort der große Sponsor aktuell nicht ganz im Klaren darüber, wie es ganz genau weitergehen wird, hat aber versprochen, sich in der Zukunft dazu zu äußern, wollte das aber hier leider nicht auf dem Linux-Tag machen.